Was hast du am 17. Februar 2014 gemacht? Wo hast du dich aufgehalten? Mit wem hast du diesen Tag verbracht? Der ein oder andere grübelt jetzt vielleicht. Ein 6 Jahre alter Kalender könnte da weiterhelfen. Aber ich vermute mal, die meisten können das spontan zumindest nicht sagen. Ich schon. Ich hätte da keine Sekunde drüber nachdenken müssen, wusste ich sofort. Ich war in Lissabon. Ich habe ausführlich gefrühstückt, habe mir die Stadt angeschaut, bin durch die kleinen Gässchen geschlendert, habe sehr lecker in einem kleinen Restaurant gegessen, viel geredet, viel gelacht, denn ich war auf Hochzeitsreise mit der schönsten Braut der Welt, knapp 2 Wochen dem Alltag entflohen und unsere Zweisamkeit genossen. Sehr intensiv, sehr schön. Das werde ich nicht vergessen und auch das Datum nicht. Hochzeitsreise. Unterwegs mit der schönsten Braut der Welt. Keine Angst, ich werde euch weder heute noch in den nächsten Wochen mit Geschichten aus Lissabon quälen oder irgendwelche Urlaubsdias zeigen. Der Titel der heutigen Predigt, da geht es natürlich nicht um Carina und mich, sondern um Jesus und seine Braut, die Gemeinde. Also um uns alle. Hochzeitsreise. Unterwegs mit der schönsten Braut der Welt. Das ist gleichzeitig auch der Titel der gesamten Predigtreihe, die uns in den nächsten Wochen bis zum 1. März beschäftigen und begleiten wird. Meine Hochzeitsreise nach Lissabon war traumhaft und ich liebe meine Frau. Aber ich bin der Überzeugung, dass die Hochzeitsreise, auf die uns Jesus mitnehmen will, als seine Braut noch viel großartiger wird, als 14 Tage Lissabon je sein können. Und ihn, meinen Herrn, den liebe ich auch noch viel mehr und darum freue ich mich total darauf, mir mit euch zusammen anzuschauen und neu zu entdecken, was für geniale Ideen Jesus für seine Braut, die Gemeinde, gehabt hat. Bevor wir jetzt in den nächsten Wochen uns einzelne Aspekte der Gemeinde ansehen, möchte ich heute versuchen, euch so einen kleinen Überblick zu liefern. Was sagt die Bibel allgemein über die Gemeinde als Braut Christi? Wie kommen die überhaupt auf dieses komische Bild? Was sagt es aus? Was beinhaltet es? Und was bedeutet uns es für uns heute, für die Christusgemeinde hier in Diesbeck Braut Christi zu sein? Ihr merkt, es gibt viel zu tun. Lasst uns loslegen. Als ersten Schritt möchte ich mir kurz mit euch ansehen, was die Bibel über die neutestamentliche Gemeinde sagt. Das mache ich nicht mit einer konkreten Bibelstelle, sondern als Überblick. Die Gemeinde Jesu wird an Pfingsten gegründet. Durch das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten konstituiert Gott seine Gemeinde auf Erden. Und auf einmal ist man nicht mehr durch Geburt Teil der Familie Gottes. Das war vorher so. Beim Volk Israel konnte man nur, wenn man als Kind einer jüdischen Frau geboren wurde, dann war man Teil der Familie Gottes. Anders ging's nicht. Und das ändert Gott hier. Auf einmal kann ich dadurch, dass ich dieses Opfer Jesu annehme, dass der Heilige Geist mich zu einem Familienmitglied macht, dazugehören. Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde. Nachzulesen in Apostelgeschichte 2. Und wenn man dann nach vorne schaut, erkennt man, dass die Gemeinde am Ende der Zeit durch das Wiederkommen Jesu vollendet wird. In Offenbarung 21 lesen wir vom himmlischen Jerusalem und von der Vereinigung des Bräutigams mit seiner Braut. Jesus und seine Gemeinde werden dann in perfekter Gemeinschaft zusammen sein. Das ist der Höhepunkt der gesamten Heilsgeschichte. Und wenn man sich die Reden Jesu ansieht, dann merkt man, dass er dafür gesorgt hat, dass es auch vor dieser finalen, endgültigen Vereinigung ein Bindeglied gibt, das alles zusammenhält, das Braut und Bräutigam zusammenschweißt. Der Heilige Geist ist dieses Bindeglied zwischen uns hier unten auf der Erde und dem Sohn in der Herrlichkeit des Vaters. Der hält alles zusammen. Das war jetzt im Ultraschnelldurchlauf die Kernpunkte dessen, was die Bibel über die Gemeinde lehrt. Pfingsten als Geburtstag, himmlisches Jerusalem als Ziel und dazwischen der Heilige Geist als nicht abreißende Verbindung zwischen Braut und Bräutigam. Aber ihr merkt, das ist ganz schön abstrakt. Ja, das ist schwer zu greifen. Was heißt das jetzt für uns? Was sagt das über uns aus? Das haben auch die Autoren der biblischen Bücher gemerkt und haben die Gemeinde in total tollen Bildern beschrieben. Zum Beispiel als Herde in Johannes 10, als Haus Gottes in 1. Timotheus 3, als Körper in 1. Korinther 12 und eben als Braut in 2. Korinther 11 und Offenbarung 21, indirekt auch in Epheser 5. So, alles schön und gut. Jetzt seid ihr ein bisschen schlauer, habt, wenn ihr ganz fleißig mitgeschrieben habt, ein bisschen mehr Bibelwissen. Wunderbar. aber was sagt das jetzt über Gemeinde aus? Was ist denn Gemeinde nun wirklich von ihrem Wesen her? Das Bild, das das Wesen am besten beschreibt, ist das der Braut. Habt ihr schon geahnt, ne? Sonst hätte ich die Reihe anders genannt. Darum werden wir die übrigen Bilder heute auch nicht vertiefen, sondern gleich mit zwei Texten uns ansehen, warum dieses Bild so passend ist und was es über uns aussagt. Aber zuerst nochmal die Frage zurück. Was ist Gemeinde? Was macht sie aus? Oder anders formuliert, wer sind wir denn, wir Christusgemeinde Diesbeck? Wir hatten vor einer Woche Klausurwochenende mit unserem Leitungskreis und wir haben uns da selber eine Hausaufgabe vorher gestellt und wollten die Frage, jeder für sich sollte die Frage beantworten, beschreibe deine Gemeinde in maximal zwei Sätzen. Sportlich, gut, wenn man Theologe ist und Sätze über sieben Zeilen machen kann, aber auch das sollten wir vermeiden. Und es war total spannend zu sehen, was da rausgekommen ist, wie unterschiedlich wir an diese Aufgabe rangegangen sind. Es war spannend zu sehen, was wir alle gesagt haben. Und es war genauso spannend zu sehen, was keiner von uns geschrieben hat. Und mir ist klar geworden, was Gemeinde nicht ist. Die Christusgemeinde ist kein Gebäude. Es ist vollkommen egal, wo wir uns treffen. Ich finde die Räume hier klasse. Ich finde die wunderschön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier reinkomme. Aber wenn wir irgendwann mal umziehen müssen oder umziehen wollen und uns woanders treffen, dann sind wir immer noch Christusgemeinde. Die Christusgemeinde ist auch keine Organisationsform. Es ist vollkommen Schnuppe, ob wir dem HGV angehören, irgendeinem anderen Verband oder gar keinem. Es ist egal, welche Leitungsstruktur wir haben, wie wir uns rechtlich konstituieren. Das ist alles nur Mittel zum Zweck. Jetzt ist man versucht zu sagen, na logisch, Gemeinde, das sind doch die Menschen. Das sind doch die Menschen, die hier zusammenkommen, oder? Ja, das ist Gemeinde. Welcher Mensch steht am meisten für diese Gemeinde? Ich würde sagen, das ist Volker. Ha, Volker Ulm, bis vor kurzem noch der erste und einzige Hauptpastor dieser Gemeinde, der die hier mitgegründet hat, der die 25 Jahre lang geprägt, geleitet, geführt hat. Fragt hier im Ort, im Umkreis irgendjemanden, wer ist die Christusgemeinde, dann wird der Name Volker Ulm fallen. Gar keine Frage. Volker ist nicht mehr da. Seit 1,5 Jahren schon. Und wir sind immer noch Christusgemeinde, oder? Und wenn wir in 50 Jahren unser 75-jähriges Jubiläum feiern und keiner von uns mehr hier ist, ist das immer noch die Christusgemeinde? Ist das immer noch Gemeinde Christi? Die Menschen gehören dazu, natürlich. Aber sie sind nicht die Gemeinde. Das macht nicht ihr Wesen aus. Gemeinde ist in ihrem tiefsten Wesen eine Zustandsbeschreibung. Eine wesenhafte Verbindung zu Jesus Christus. Das griechische Wort für Gemeinde bedeutet wörtlich übersetzt die Herausgerufenen. Wir sind herausgerufen in eine besondere, in eine enge, in eine unveränderbare Beziehung zu Christus. Das ist Gemeinde. Von Christus ausgewählt zu sein und mit ihm verbunden zu sein. Und genau darum ist das Bild des Brautpaares so passend, weil es eine Beziehung beschreibt, eine unauflösliche Verbindung, die nicht nur oberflächlich ist, sondern so stark, dass sie unser Wesen bestimmt. Und ich habe mir gedacht, ja, von der Braut Christi zu reden ist schön und gut, aber man braucht ja was vor Augen, ne? Darum habe ich euch mal eine Braut mitgebracht. So. Schick, ne? Also ist keine echte Braut, habt ihr vielleicht gemerkt. Ja? Aber man erkennt, dass da mal eine Braut drin steckte. Ja? Dass ihr das mal ein bisschen so vor Augen habt. Also, lasst uns mal gucken, was die Bibel von diesem Hochzeitspaar sozusagen hat. Der erste Text, den wir uns angucken, ist nur ein indirekter Text zu diesem Thema. In diesem Text will Paulus gar nichts über Gemeinde an sich sagen, sondern eigentlich redet über Männer und Frauen und Ehe. Und das tut er, indem er die normale Ehe mit der Ehe von Jesus und seiner Gemeinde vergleicht. Das, was für diese perfekte Ehe gilt, soll auch für die Ehe zwischen Mann und Frau gelten. Der Text ist ziemlich lang, darum lese ich ihn euch nicht ganz vor, sondern nur einzelne Verse. Hier kommt Epheser 5, 21 bis 33 in Auszügen. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu seiner Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Wir stehen jetzt hier vor einer doppelten Herausforderung. Wir müssen zwei Dinge tun, um diesen Text richtig zu verstehen. Das erste ist, wir müssen unsere Vorstellungen über die moderne Ehe aus dem 21. Jahrhundert zurückstellen und verstehen, dass der Text von einer Ehe redet, wie sie vor 2000 Jahren üblich war. Wir sind geprägt von einer Liebesheirat, von der romantischen Liebesheirat, in dem sich die Partner auf Augenhöhe begegnen und niemand mehr wirtschaftlich oder gesellschaftlich vom anderen abhängig ist. Und das ist gut so. Ich bin sehr dankbar, dass ich mir meine Frau frei aussuchen durfte und die Frau heiraten durfte, in die ich mich auch verliebt habe. Paulus lebt aber in einer Zeit, in der Ehe noch viel mehr Bedarfs- und Versorgungsgemeinschaft war, die man zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Überleben gebraucht hat und die in einem klar patriarchischen Kontext spielt. Im Klartext, die Männer waren die Chefs. Liebe gab es natürlich auch damals, aber die musste sich erst einstellen. Die war keine Voraussetzung für die Heirat. Das alles muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man sich diesen Text anschaut. Und das Zweite, was wir tun müssen, ist, dass wir all unsere schlechten Erfahrungen, unsere Verletzungen, unser Scheitern und die Unvollkommenheiten unserer Ehen aus unserem Kopf verbannen und uns auf dieses Optimalbild einlassen müssen, was Paulus hier zeichnet. Viele Ehen sind weit von diesem Optimalbild entfernt. Viele hier haben schon ein Scheitern in diesem Bereich erlebt, inklusive mir. Und je nachdem, wie akut oder tief diese Wunden sind, kann es ja gut sein, dass man sich auf dieses Bild nicht einlassen kann oder will. Hör mir nur auf mit Ehe. Wenn das mit Jesus so ist wie bei mir daheim, dann Mahlzeit. Aber das wäre so fatal. Denn Gott hat sich schon die menschliche Ehe so großartig gedacht und seine Ehe mit der Gemeinde erst recht. Und wir dürfen nicht zulassen, dass unsere schlechten Erfahrungen, die ja real sind, die brauchen wir gar nicht kleinzureden, dass die einen negativen Einfluss auf unser Gottesbild haben. Also, wenn du dich gerade schwer tust mit diesem Gedanken an Ehe, Beziehung und Co., versuch diesen Schritt nach hinten zu gehen und den Text ohne deine Erfahrungen zu betrachten. Was wir hier eben gehört haben, drückt eine ganz innige Liebesbeziehung aus. Braut und Bräutigam gehören unfassbar eng, untrennbar zusammen. Es kann keine engere Beziehung als diese geben. Und das sagt Paulus in einer Zeit, in der Ehe noch keine romantische Liebesdingens war. Und trotzdem ist das so eng. Diese Verbindung ist so eng, dass Jesus alles für seine Braut gibt, sogar sein Leben. Das sagt Paulus in Vers 25, kleiner Schwank am Rande. Ich finde das immer schön, wenn ich mit Männern rede, die dann sagen, ja, aber meine Frau muss sich doch jetzt mir unterordnen. Dann sage ich immer, ja, ist richtig, das steht da. Aber lieber Mann, jetzt gucken wir uns erstmal den Vers an, der für dich geschrieben ist. Und da steht, lieb deine Frauen wie Christus die Gemeinde. Christus ist gestorben für seine Gemeinde. Wenn du diese Hingabe für deine Frau aufbringst, diese Art von Liebe, dann darfst du fordern, dass sie dich dir unterordnet. Und vorher nicht. Und ich verspreche allen Männern, wenn ihr diese Liebe für eure Frau aufbringt, müsst ihr nichts mehr fordern. Gut. Aber erstmal, liebe Männer, an die Arbeit machen, sage ich dann immer. Gut, zurück zu Christus und der Gemeinde. Die Verbindung ist also so eng, weil Jesus eben alles für uns tut. Und das macht ihn zu dem perfekten Haupt. Denn das perfekte Haupt fordert nichts, sondern gibt alles. Die Gemeinde ist ausschließlich für Jesus da. Wir gehören ihm Unser einziger Daseinszweck ist, ihm Freude zu machen, ihm zu gehören, ihm zur Verfügung zu stehen. Ein Mensch würde das ausnutzen.
Na, wenn das so ist, ja, dann mach mal, ne?
Dann leiste mal, dann bring mir mal, du bist doch nur für mich da. Bei Jesus ist es anders. Wir sind nur für ihn da und er gibt alles für uns. Er dreht das um. Weil wir ihm gehören, weil er unser Haupt ist, sind wir auch der Gegenstand seiner Liebe, seiner Fürsorge, seiner Freude. Wie cool. Dieses Bild der Braut sagt vor allem etwas über die Beziehung der Gemeinde zu Christus aus. Und erst in zweiter Linie etwas über uns als Christusgemeinde Diesbeck, über unser Wesen, unsere Aufgaben und so weiter. Gemeinde als Braut Christi ist ganz für ihr Haupt, für Christus da. Eine Sache noch abschließend zu diesem Text. Paulus bezieht Vers 31 und 32 die Vereinigung von Mann und Frau in 1. Mose 2 auf Christus und die Gemeinde. Und die beiden sind so eng miteinander verwoben, dass sie eins sind. Das ist nicht mehr zu trennen. Das ist nicht wie Wasser und Öl aufeinander, sondern das ist komplett verbunden. Du kannst nicht mehr erkennen, wo Christus aufhört und Gemeinde anfängt. Und wenn das so ist, dann werden wir auch in unserem Wesen ihm immer ähnlicher. Gemeinde als Braut Christi nähert sich in ihrem Wesen, ihrem Verhalten, ihrem Auftreten, ihrer Erscheinungsweise immer mehr dem Wesen Jesu an. Unsere Gemeinde hier in Diesbeck wird immer mehr das Wesen und die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, in diese Welt bringen. Einfach weil wir sind, weil wir seine Braut sind. Cool. Und jetzt kann man dieses Bild der Braut, des Ehepaars auch noch wunderschön in genau diese Richtung weiterspinnen. Das tut Paulus auch in 2. Korinther 11. Ich lese euch die ersten zwei Verse dieses Kapitels mal vor. Ich wünschte, ihr würdet euch ein klein wenig Unverstand von meiner Seite gefallen lassen. Seid nachsichtig mit mir, ich bitte euch darum. Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Paulus nutzt hier das Bild der Brautzuführung. Das gibt's heute nicht mehr. Die Verlobung damals war, wie eben schon angeschnitten, keine Privatangelegenheit zwischen zwei Verliebten. Das war ein öffentlicher Rechtsakt zwischen zwei Familien, vielleicht sogar zwischen zwei Sippen. Da wurden regelrecht Verhandlungen geführt, wer wen wann heiratet und zu welchem Preis. Denn um dieser Zeit musste ein Brautpreis bezahlt werden. Das heißt, die Familie des Bräutigams hat der Familie der Braut die Frau abgekauft. Dieses Geld ging oftmals in das Vermögen der Frau über und war ihre Absicherung im Falle, dass der Mann sie entlassen hat oder dass der gestorben ist. Teilweise hat es auch der Vater eingestrichen, das war auch möglich. Dieser Brautpreis war aber ganz klar an die sexuelle Unberührtheit der Frau gekoppelt. Sex vor der Ehe war nicht nur verpönt, er war verboten, also zumindest für die Frau. Muss man mal ganz ehrlich sein, bei Enthaltsamkeit, da wurde die vor allem von der Frau gefordert, bei Männern war man da deutlich weiter in der Auslegung. Von Gottes Sicht her vollkommener Blödsinn, aber so war es nun mal. Von diesem Brautpreis, von dieser Unberührtheit kommt übrigens auch die Gebote in der Bibel, dass bei einer Vergewaltigung der Brautpreis an den Vater gezahlt werden muss. Denkt man sich, ja, spinnen die denn? Nee, ganz einfach. Eine Frau, die vergewaltigt wurde, war nicht mehr zu verheiraten. Die war nicht mehr unberührt. Und damit war für die auch kein Brautpreis mehr zu fordern. Das heißt, die war auch noch finanziell ruiniert, neben ihrer Schande. Die eigentlich keine, aber ihr wisst, was ich meine. Und dieser Brautpreis war dann wenigstens die Wiedergutmachung, dass sie auf dem Heiratsmarkt nicht ganz chancenlos war. Weil wenn man schon keinen Brautpreis mehr zahlen hat, kann man vielleicht nochmal drüber reden. Das war also wirklich was, so komisch das am Anfang aussieht, was die Frau schützen sollte. Und Paulus sagt hier, so wie ein Vater absolut darauf bedacht ist, seine Tochter dem Bräutigam unberührt rein zuzuführen, so ist er, Paulus, das in Bezug auf die Gemeinde. Er möchte als geistlicher Vater der Korinther dafür sorgen, dass die Braut Christi ihrem Bräutigam rein unberührt entgegentreten kann. Ich finde das Bild echt schön, aber was heißt das denn konkret? Und hier müssen wir einen gewissen Transfer leisten. Was es denn heißt, als Gemeinde rein zu sein, als schönste Braut der Welt. Und da ist man als Prediger immer so ein bisschen in der Versuchung. Das steht ja nicht im Text, was das bedeutet. Und jetzt könnte ich mir alles raussuchen, was mir wichtig ist. Wie ich gerne, steht auch alles in der Bibel, ja, wie ich gerne Gemeinde hätte. Das wäre auch alles nicht falsch, aber hat immer die Gefahr, dass man da ein bisschen einseitig wird. Darum habe ich nochmal geschaut, was man denn aus der Bibel da nehmen könnte und lad euch zu einem kleinen Winkelzug ein. In Kolosser 2, Vers 3 heißt es, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Also, alles, was es an Weisheit in der Welt gibt, findet sich in Christus. In Jakobus 3, ab Vers 13, stellt Jakobus dar, was das Wesen göttlicher Weisheit ist. In Jakobus 3, Vers 17 heißt es, die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Wenn das Dinge sind, die in Christus zu finden sind, ihr erinnert euch, alle Weisheit ist in Christus. Das ist Weisheit. Das alles ist in Christus und die Gemeinde spiegelt irgendwann das Wesen Jesu wider. Lesen wir hier das, was eine reine Gemeinde ausmacht. Und wenn ich das so lese, dann werde ich direkt ganz hibbelig. Stellt euch mal so eine Gemeinde vor. Das muss ich direkt nochmal vorlesen mit einer kleinen redaktionellen Überarbeitung. Die Christusgemeinde Diesbeck ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Wow, wie cool. Meine Gemeinde. Die schönste Braut der Welt. Gut, ich gebe zu, von diesem Idealbild sind wir wohl noch ein Stückchen entfernt. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir eben mit der Ehe waren. Nur weil die Realität Gottes diese Idee nicht widerspiegelt, nur weil wir an Gottes, weil Gottes unvollkommenes Bodenpersonal dann nicht mit zurechtkommen, was Gott möchte, heißt es nicht, dass Gottes Idee schlecht wäre. Nee, wir sollten uns danach ausstrecken und danach sehnen, dass es hier so wird, wie ich es gerade vorgelesen habe. Und es hat mich in den Fingern gejuckt, die gesamte Predigtreihe nochmal umzuschmeißen. Weil ich habe jetzt nicht die Zeit, mir auch nur eine von diesen Sachen anzugucken. Und ich habe mir gedacht, so komm, wir machen die nächsten 5 Wochen, lass mal einfach und gucken uns nur diesen einen Vers an. Aber dann hätte Anke mich geköpft, weil die hat die eine Predigt nämlich schon fast fertig und hätte dann von vorne anfangen müssen. Und auch die anderen Dinge, die ich mir angucken möchte, die sind richtig gut. Und ich habe jetzt nachher auch noch einen Punkt, der mir wichtig ist. Wir machen es mal anders. Ich lese euch nochmal vor, wie Gott sich unsere Gemeinde gedacht hat. Und wenn ihr wollt, macht ihr jetzt die Augen zu und lasst dieses Bild mal ganz konkret vor eurem inneren Auge entstehen. Und hört mal in euch rein, wie sich das anfühlen würde, in so einer Gemeinde hier zu sein. Ich lese ganz langsam. Die Christusgemeinde Diesbeck ist in erster Linie rein und heilig. Dann aber auch friedfertig, freundlich. Und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle vom Guten hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Dürft eure Augen wieder aufmachen. Und ich freue mich sehr, dass ich ein paar Leute hier habe, so ein bisschen selig, dümmlich, habe schmunzeln sehen. So, das wäre ja klasse. Lasst uns danach ausstrecken. Aber ich würde jetzt so gern sagen, Amen dazu. Wir hören hier auf mit diesem Bild, mit diesem wohligen Gefühl, gehen wir jetzt nach Hause und freuen uns auf die nächsten Wochen, was die Gemeinde alles an Tollem für uns bereithält. Aber das wäre unredlich, denn wir alle kennen auch die andere Seite von Gemeinde. Der eine mehr, der andere weniger. Gemeinde, die verletzt, die Wunden zurücklässt, die enttäuscht, die einen ratlos entmutigt zurücklässt, die wenig von dieser herrlichen Braut hat, die ich euch eben vor Augen gemalt habe. Ich denke, jedem hier dürfte klar sein, dass es die perfekte Gemeinde nicht geben kann und niemals geben wird hier auf der Erde. Jede perfekte Gemeinde scheitert allerspätestens dann, wenn du dazukommst. Sobald du ein Teil dieser perfekten Gemeinde werden würdest, wäre sie schon nicht mehr perfekt. Perfekte Gemeinde scheitert in erster Linie nicht an den doofen anderen, sondern an mir. Weil ich mit meiner ganzen Unperfektion, mit meinem ganzen Unvollkommensein da reinkomme. Und das ist auch gar nicht schlimm. Denn, ich wiederhole mich gerne, Gemeinde ist kein Hotel für Heilige, sondern ein Hospital für Sünder. Aber es gibt eben Dinge, die über das normale Maß an Unperfektion hinausgehen. Es gibt Dinge, da wird Gemeinde toxisch. Da verliert sie ihre Reinheit, über die wir eben geredet haben. Und das wusste auch Paulus, denn dieser Text aus 2. Korinther 11 geht noch weiter. Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt. Und genauso könnten auch eure Gedanken unter einem verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Es gibt also Dinge, die die Reinheit der Gemeinde, der Braut Jesu verlieren lassen. Und das geschieht, wenn die Dinge, die ich hier eben aus Jakobus 3 vorgelesen habe, nicht in einer Gemeinde passieren. Wenn sie nicht das Wesen Jesu widerspiegelt. Das Kleid hier, wunderschön, sauber. Das ist so, stellt man sich eine Braut vor. Und dann passiert es, dass eine Gemeinde nicht friedfertig ist, sondern einzelne Lager sich bekriegen, dass sie üble Nachrede praktizieren. Dass sie, nein, natürlich nicht hintenrum, eigentlich offen, sondern hintenrum nur. Üble Nachrede, Lästern, Verleumdung. Und mit der Reinheit ist es auf einmal nicht mehr weit her. Und dann passiert es, dass eine Gemeinde nicht mehr voller Erbarmen ist, sondern knallhart und gnadenlos. Dass Sünde beim Namen genannt wird und bestraft, anstatt vergeben zu werden. Dass Scheitern die Ächtung bedeutet und nicht mehr die Rückkehr, Möglichkeit der Rückkehr beinhaltet. Dass das Gesetz hochgehalten wird und von Gnade vielleicht noch geredet, aber nicht mehr gelebt wird. Und mit der Reinheit ist es nicht mehr weit her. Und dann passiert's, dass eine Gemeinde nicht mehr wahrhaftig lebt, sondern Heuchelei Einzug erhält und den Umgang prägt. Vielleicht auch, weil es mit dem Erbarmen, wie eben geschildert, nicht mehr weit her ist. Und man kann und will nicht mehr zu seinen Fehlern stehen. Man trägt immer schöne, bunte Masken, richtig fein und fromm. Man gleicht den frisch getünchten Gräbern, von denen Jesus redet. Man zeigt den Geschwistern nur noch, wie toll, wie fromm, wie erfolgreich man ist. Man verschweigt aber alle Sorgen, alles Scheitern, alle Angst. Was soll nur der andere von mir denken, ja? Immer schön heucheln, bloß nicht wahrhaftig sein. Und mit der Reinheit ist es immer weniger. Es waren jetzt nur 3 Beispiele aus Jakobus 3. Ich könnte weitermachen, beliebig. Schaut's euch an. Was für eine Braut wollen wir sein? Wie wollen wir uns fühlen? Wie wollen wir aussehen? Rhetorische Fragen, ne? Ist klar. Dann lasst uns in den nächsten Wochen entdecken, wie Gott sich seine reine Braut vorgestellt hat. Ich freue mich drauf und ich sehne mich danach nicht so auszusehen. Amen.